Ja, liebe Praxisflüsterer, Zuhörerinnen, Zuhörer, heute wieder einmal ein Live-Mitschnitt der Dental Late Night Show mit Dr. Stefan Helker und mir, Christian Henrizi. Heute sprechen wir über unsere größten Fehler. Stefan erzählt von seinen zwei größten Fehlern und ich erzähle von meinen zwei größten Fehlern. Es geht um Familie im Beruf, es geht um Finanzen, es geht um den Zeitpunkt der Selbstständigkeit und so weiter. Ich glaube, wir haben hier eine ganz ehrliche, bodenständige Folge abgedreht und sehr hoffe ich, dass sie auch euch gefällt. Auch wenn es mal nicht so schön ist, schreibt mir doch eine E-Mail. Sagt doch, Christian, wir hätten gerne mal das gehört oder das fanden wir nicht mehr so gut. Denn manchmal hat man ja bessere Folgen, manchmal hat man schlechtere. Aber wenn ihr mit mir kommuniziert, helft ihr mir, da stets besser zu werden und das ist auch mein Ziel. Insofern viel Spaß in dieser Episode. Ciao, ciao. So, herzlich willkommen zur heutigen Dental Late Night Show mit Christian Henrizi und
Stefan Helker.
Genau, und wir freuen uns heute ganz besonders darauf, Dinge zu teilen, die uns eher unangenehm sind, beziehungsweise die in unserem Leben nicht so gut gelaufen sind. Und wir haben uns diese Folge schon etwas länger überlegt, dass wir wirklich mal die Fuck-Ups teilen. Also wir haben ja irgendwann schon mal die guten und die schlechten Sachen eines Jahres geteilt. Aber heute geht's mal um die Makro-Dinge, also die in unserem Leben, vielleicht in unserem Businessleben wohlgemerkt, nicht privat. Es geht jetzt wirklich um das Thema Business, bei mir natürlich um das Thema Praxis, bei dir um das Thema im weitesten Sinne Business, was du betreibst. Und natürlich sind da Dinge, die wir auch persönlich lernen können, ganz, ganz klar, die man natürlich auch ins persönliche Leben übertragen kann, weil dein Business ist ja immer nur ein Spiegel deiner Persönlichkeit am Ende des Tages. Das heißt, die Dinge, die du persönlich glaubst, deine Glaubenssätze, projizierst du in dein Business rein und dementsprechend irgendwann ist dein Business ein Spiegel deiner Persönlichkeit. So habe ich das im Führungskräfte-Coaching gelernt. Dementsprechend, wenn du dich persönlich selber weiterentwickelst, entwickelt sich in der Regel auch dein Geschäft weiter, dein Business, die Leute, die du in dein Business ziehst. Wir haben jeder zwei Fuck-Ups vorbereitet und werden ein bisschen drüber reden. Also sowohl Christian wird teilen und ich werde vielleicht mal meinen Senf dazu geben. Ich werde teilen, Christian wird seinen Senf dazu geben. Ich glaube, dass da viele, viele Dinge drin sind, die ihr für euch vielleicht mitnehmen könnt. Und dementsprechend würde ich sagen, ja, Christian, sollen wir langsam loslegen?
Fangen wir doch mal direkt an. Also zu dem Hintergrund nochmal. Es ist ja immer wieder so, dass man von außen betrachtet denkt, wenn man sich viel vorbereitet, wenn man viel liest, wenn man viel Fortbildung besucht, dass da ja gar nicht mehr so viel schief gehen kann. Und das ist einfach nicht so. Selbst dann ist sehr viel Try and Error. Und dieses Try and Error, das haben wir beide, ja, ich sag mal so, sehr schmerzlich erfahren, wie jeder andere auch. Und als wir Samstagabend oder Samstagnacht, ich glaube um 9 oder 10 Uhr abends, haben wir miteinander gesprochen. Ich kam gerade vom Polterabend wieder und du, glaube ich, von irgendeiner Besprechung und einer Fortbildung, haben wir gesagt, so, wir müssen mal nicht irgendwie ein Sammelsorium von Dutzend schrägen Dingen hier aufführen, sondern mal zwei richtige, die gesessen haben und die auch jeder nachempfinden kann. Und da fangen wir am besten mal an. Das heißt, unsere größten beruflichen Fehler und Rückschläge. Und Stefan, du hast dich bereit erklärt zu beginnen und zwar mit der Praxisübernahme von deiner Mutter. Das klingt ja hart, aber erzähl mal, was dahinter steht.
Das ist eine Makrosache, aus der man so viele Dinge mitnehmen kann, beziehungsweise aus der ich so viel gelernt habe. Also das soll jetzt keine Geschichte werden von Schuldzuweisungen und alles ganz furchtbar, sondern vielleicht erzähle ich mal so ein bisschen die Geschichte hinter dem, wie ich meine Praxis sozusagen übernommen habe. Ich glaube, das ist auch eine Geschichte, mit der so viele Leute relaten können, weil ein Gutteil der Praxen werden immer noch von Vater oder Mutter auf Sohn oder Tochter übertragen. Und ich glaube, diese Story findet nicht nur in der Zahnmedizin so oder so ähnlich in ganz, ganz vielen Unternehmen in Deutschland statt. Ich bin ja dann im Nachgang auch in sehr viele Seminare gegangen für Unternehmer, für Selbstständige und wie oft ich diese Story in irgendeiner Art und Weise, in einer Iteration mit leichten Abweichungen immer wieder gehört habe, ist echt erstaunlich. Und ich glaube, dass wenn man vorher weiß, also wenn jetzt zum Beispiel irgendein Gründer zuschaut oder eine Gründerin und die plant eben eine Übernahme, und das ist auch noch transferierbar, nicht nur auf Vater-Sohn, sondern es ist auch transferierbar auch auf Senior und Junior, beziehungsweise auf Abgeber und Übernehmer, weil ganz, ganz viele Dinge laufen da, glaube ich, häufig parallel. Und zwar ist es so, meine Mutter hat ihre Praxis über 35 Jahre in der Steinstraße in Herne betrieben und hat dort gute Zahnmedizin betrieben. Und dann kam irgendwann ich dazu. Ich habe dann irgendwann angefangen, Zahnmedizin zu studieren. Ich bin als kleiner Bub schon immer in der Praxis rumgelaufen, kannte dort schon die ganzen Patienten. Und das war wirklich eine sehr softe Übernahme, sag ich mal. Das war jetzt nicht so, ich war 6 Jahre studieren und dann bumm bin ich da, sondern ich war auch während des Studiums schon immer da. Das hat alles immer ziemlich gut geklappt. Geändert hat sich das dann, als sich die Besitzverhältnisse in der Praxis dann zum 1.7.2014 geändert haben. Und du kommst dann natürlich mit gewissen Ideen und Vorstellungen in die Praxis. Das heißt, du möchtest Dinge anders machen, du möchtest Dinge verbessern, du willst vielleicht auch mal was Neues einführen. Und dann auf der anderen Seite ist dort jemand, der über 35 Jahre das immer so gemacht hat, wie er es eben gemacht hat. Mit vielleicht auch leichten Evolutionsschritten, aber sicherlich nicht mit so einem Revolutionsschritt. Das heißt, du kommst mit deinen ganzen Ideen voller Elan und plötzlich merkst du, dass dieser Elan auf der anderen Seite vielleicht nicht bei allen Dingen geteilt wird. Und das ist so ein bisschen das erste Learning, was ich daraus gezogen habe. Viele, viele Dinge wurden dann natürlich von meiner Mutter und auch dem Personal, welches sie ja sehr lange begleitet hat. Das heißt, dieses Personal war ja sie gewöhnt und nicht mich. Ein bisschen vielleicht, ne? Es gab dann, witzigerweise hat sich das dann so ein bisschen in zwei Lager aufgespalten. Die Leute, die schon sehr, sehr lange mit meiner Mutter zusammengearbeitet haben, die auch schon 20, 30 Jahre teilweise in der Praxis waren, wir waren nur 6 Leute, ne? Also gab dann so 2, 3, die waren sehr lange da. Und dann gab es 2, 3, die sind so ein bisschen auch mit mir reingekommen. Ich war ja im Studium schon immer präsent. Die waren dann so die Generation Z. Und die fanden das natürlich gut, was ich davor hatte, ne? Digitale Karteikarte und mit Patienten anders umgehen und was weiß ich nicht alles, ne? Also ich will auch gar keine konkreten Dinge nennen. Ich glaube, jeder hat so seine 5, 6 Sachen im Kopf, die er vielleicht, wenn er jetzt sofort in die Praxis einsteigen würde, sofort anders machen würde. Und mein Learning war dann, oder erstmal die Erfahrung war, dass dann auf der einen Seite und meine Mutter hat das nicht im Frontend gemacht, sondern so, sie wollte ja eigentlich, dass ich glücklich bin und dass ich das umsetze, aber sie war nicht bereit, wirklich diesen Change zu gehen. Und hat dann passiv viele von diesen Dingen so ein bisschen boykottiert und im Hintergrund, du kennst das, ne? Im Hintergrund passieren dann so, ja, und das ist doch, das wird alles nicht so funktionieren und er meint das ja nur gut, aber der holt sich dann eine blutige Nase. Und genau diese Dinge sind dann passiert und dann gab es natürlich Differenzen. Und diese Differenzen waren am Anfang untergründig und je mehr das dann wurde und je mehr man versucht hat umzusetzen, umso größer wurde der Widerstand auf der anderen Seite. Und das hat dann de facto irgendwann dazu geführt, dass es einfach am Anfang immer wieder mal klein geknallt hat und irgendwann dann richtig groß geknallt hat. Und in der Nachbetrachtung ist die Schuld dann nicht nur bei meiner Mutter zu suchen, sondern genauso auch bei mir, dass ich damals diesen Change-Prozess nicht besser mental begleitet habe. Ich hatte auch damals die Klarheit überhaupt nicht. Heutzutage würde ich das ganz anders angehen und würde versuchen, auch das Team, was vielleicht ein bisschen konservativer unterwegs ist, vor der Einführung von diesen Dingen auch mehr mental mitzunehmen. Also Change-Prozesse, und im Nachgang habe ich das sehr, sehr oft gehabt, ne? Übernahme Plettenberg, jetzt die große Klinik, der Umbau 2016, 17, 18 und so. Du wirst erfahrener darin, Change-Prozesse behutsam, aber trotzdem forciert voranzutreiben. Und ich habe das damals völlig greenhornig versucht, mit dem Kopf durch die Wand das durchzuziehen. Und das war ein riesengroßer Fuck-up. Weil im Endeffekt ist dann Folgendes passiert. Wir haben uns dann im Streit getrennt. Mittlerweile verstehen wir uns wieder. Also das kann ich soweit vorab schon mal sagen. Aber das hat echt lange gedauert. Und es hat unsere Beziehung privat belastet. Es hat businessmäßig am Anfang richtig geknallt. Es ging wirklich dann einmal so einen richtigen Dip. Es ging dann relativ schnell wieder hoch, weil auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, dass dann der Widerstand komplett weg war. Ne? Also das heißt, es gab einen kleinen Fall, als meine Mutter dann weg war und dann natürlich, als dann alles free war, ging es hoch. Aber auf der privaten Seite hat das schon richtig, richtig gekostet und auch mental sehr, sehr belastet. Und ich kann nur, also mein Learning daraus, und da können wir jetzt mal gerne ein bisschen 5 Minuten drüber sprechen, ist es viel besser, die Menschen vorab zu informieren, mitzunehmen im Change-Prozess. Und du begleitest das ja selber wahrscheinlich zigfach, dutzendfach. Und du siehst wahrscheinlich auch, dass es oftmals zwischen dem jungen Greenhorn und dem Silberrücken knallt, weil einfach auf der einen Seite sind festgefahrene Glaubenssätze, auf der anderen Seite sind festgefahrene Wünsche. Ja, und keiner ist bereit, irgendwie einen Kompromiss zu machen. Und dann hat man eine Differenz, dann hat man Friktion. Und das ist für ein Unternehmen niemals gut.
Ja, Stefan, meine 2 Cents dazu. Man unterschätzt stets, wie aufgeladen eine so lang geführte Sache wie zum Beispiel eine Praxis ein Betrieb, ein Haus ist. Ja, das heißt, wenn eine Praxis 25 oder 30 Jahre betrieben wird, du hast da so viel Auf und Abs rein investiert, so viel rausgezogen, aber auch so viel gegeben, so viele Erlebnisse gehabt, und das setzt sich auf der Platine fest, das setzt sich in den Emotionen fest. Und so ist es wahrscheinlich fast egal, wie oder was du machst. Alles, was ein bisschen schneller als Schneckentempo ist, ist eine Opposition zu dem Lebenswerk. Das siehst du auch ganz häufig, wenn Häuser übergeben werden an die Kinder oder von den Großeltern an die Enkel. Oder selbst Hauskäufe habe ich gesehen, die, wir sind ja hier in der Schleigegend, es gibt hier hervorragende Objekte, und da habe ich Hauskäufe gesehen, wo alte Leute das an andere verkauft haben, die jünger sind, eine Generation jünger sind. Und dann sind die bei der Besichtigung durchgegangen, haben gesagt, oh, das ist ja nicht so schön, hier viel zu viele kleine Räume, daraus machen wir einen großen Raum und hieraus machen wir da einen großen Raum. Und die Makler erzählen sich immer hier schöne Geschichten, dass da selbst Leute, die die geforderte Summe geboten haben, die Abgeber hier gesagt haben, okay, die sollen unser schönes Schleigrundstück bekommen. Die haben uns bei der Besichtigung erstmal erzählt, nicht unhöflich, aber so sinngemäß, wie wenig Geschmack wir haben, weil überall kleine Räume sind. Die wissen ja gar nicht, wie das ist, mit 4 Kunden hier groß zu werden. Und die kommen da zu zweit, ja? Das ist ja vollkommen klar. Und das hast du bei jedem Unternehmen. Meine Eltern haben auch einen kleinen Betrieb, also einen landwirtschaftlichen Betrieb. Auch hier, mein Vater war in den 70er Jahren in der Berufsschule. Mein Bruder, der den landwirtschaftlichen Betrieb übernommen hat, war um 2010 in der Berufsschule. Da liegen 40 Jahre dazwischen. Und die Erkenntnisse sind halt ganz andere, wie man den Boden aufbereitet, was man dem Boden zuführt, was man dem Boden wieder entnehmen kann, wie tief man drillt. Ich erinnere mich an Diskussionen, das habe ich auch schon mal hier im Podcast gesagt, die gingen schlichtweg wochenlang, wo die darüber diskutiert haben, wie tief gedrillt werden muss. Ne? Vater hat gesagt, Sönke, du hast keine Ahnung, das muss tiefer reingedrillt werden. Sönke ist mein Bruder, sagt, nein, das muss 2 Zentimeter höher. Da reden die über sowas, wo du sagst, okay, ey, ich schalte ab, schlag das doch mal nach. Aber das sind dann Emotionen.
Du heftest ja deine Identität an dein Business. Also es ist eigentlich ein Fehler. Man sagt ja immer, du darfst es eigentlich nicht tun. Du musst deine Persönlichkeit vom Geschäft oder vom Business entkoppeln. Aber erzähl das mal gerade so kleinen Selbstständigen. Die meisten Praxen sind ja Kleinunternehmer und nicht so größere Unternehmer mit Hunderten von Mitarbeitern. Da fällt einem das irgendwann leichter, weil man sich natürlich mit anderen Themen beschäftigt. Dazu erzähle ich gleich vielleicht nochmal kurz was. Aber ne, du hast vollkommen recht da.
Ja, und dann ist es auch gar nicht das Sachliche, denn das Sachliche kann man ja darlegen. Ne? Man könnte es ja sachlich darlegen, aber dann heißt es, das Totschlagargument ist dann immer dasselbe. Das höre ich in den unterschiedlichsten Ausgestaltungen immer wieder. Bei uns hat es auch geklappt.
Das ist geil, ne? Wir haben eine Frage aus dem Publikum, hat Alex mir gerade reingezeigt, und die finde ich ganz cool. Von Anna Amato. Hallo Christian, hallo Stefan, ich kann machen, was ich will. Meine Mitarbeiter gehen diesen Weg der Veränderung einfach nicht mit. Darf ich da 2 Minuten was dazu erzählen, Christian? Weil genau das war das große Problem. Ich habe selber viel zu spät angefangen, beziehungsweise ich wusste es einfach nicht besser. Vielleicht habe ich nicht zu spät angefangen, sondern niemand hat mir die Relevanz der Themen Führung und Persönlichkeitsentwicklung erzählt. Ich kam aus dem Studium, ich war klassischer Akademiker. Gut, ich habe vielleicht immer schon ein bisschen über den Tellerrand geguckt, hier und da mal ein Buch gelesen, was weiß ich, zum Thema, was weiß ich, keine Ahnung. Also nichts Zahnmedizinisches, aber nicht Führung und nicht Persönlichkeitsentwicklung per se. Und wenn du Menschen mitnehmen möchtest, also wenn du wirklich, du hast eine Vision von, wie du Zahnmedizin betreiben möchtest oder wie dein Unternehmen aussehen soll, also erstmal musst du das haben. Vollkommen klar in dir. Du kannst nicht in anderen auslösen, was du selber in dir nicht klar hast. Das ist erstmal der erste Step. Das heißt, diese vollkommene Klarheit darüber, wo soll es hingehen? Also die mentale Haltung. Und dann die Tools zu haben, das anderen Menschen irgendwie zu vermitteln und zu sagen, hey, bis jetzt war da Norden, aber es ist besser, wenn wir da hingehen, wenn das da Norden ist. Oder beziehungsweise bis jetzt sind wir nach Westen gegangen. Ey, aber guck mal, im Westen, da brennt's. Ja, vielleicht gehen wir doch lieber nach Norden, da scheint die Sonne. Ja, und warum die Sonne da scheint und warum es sinnvoll ist, dahin zu gehen. Und das ist ein riesengroßes Thema. Wenn die Menschen in deinem Unternehmen dir nicht folgen, kann das nur 2 Gründe haben. Erstens, weil du es nicht richtig kommunizieren kannst. Oder weil die Leute einfach anders ticken. Und wenn das so ist, dann musst du dir klar werden, dass diese Menschen in deinem Unternehmen eben einfach nicht richtig sind. Ne? Also wenn die Core Values nicht aligned sind in deinem Team, Fertigkeiten kann man alles lernen. Wenn jemand lernen will und er kommt mit einem hohen Commitment und sagt, boah, die Vision finde ich gut, ich bin bereit, mich dahin zu entwickeln, dann wird er sich immer dahin entwickeln, dann will der ja. Wenn der aber schon sagt, boah, das, was der da sagt, das ist eigentlich Käse, das resoniert überhaupt nicht in mir. Ja, Thema, was weiß ich, Performance und Vollgas geben. Und du bist eigentlich so der Typ so, boah, lass mal gechillt machen, lass mal lieber irgendwie alle fünfe gerade sein. Dann musst du dich über kurz oder lang trennen. Weil niemand wird seine Grundeinstellung zum Leben nur aufgrund dessen, dass du ihm das sagst, ändern. Das ist halt so.
Auch hier zwei Punkte zu dem Letztgenannten. Es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass eine gewisse Churn, also ein gewisser Wechsel im Personal, sehr, sehr wichtig für den Fortbestand des Unternehmens ist. Das heißt, neue Ideen, mal was Neues. Und wenn jemand 35 Jahre da ist, dann spricht das für eine sehr hohe Loyalität und das ist schön und super. Aber die Produktivität ist dann schon irgendwann schwierig geworden, weil man sehr eingefahren ist. Vom Gefühl her hatte ich mir das schon immer so ein bisschen gedacht, aber das habe ich jetzt gerade in einem Buch gelesen und das fand ich sehr, sehr interessant, dass man eigentlich auch über den Punkt des Churns mal nachdenken sollte. Und wenn man ein sehr alt und sehr lang eingesessenes Team hat unter einer, sagen wir mal, singulären Führung, die ja deine Mutter war, ne, dann kann der Prozess, und das ist mein zweiter Punkt, nur brutal langsam funktionieren. Das heißt, A, es kommt automatisch irgendwann zur Churn und man muss damit rechnen. Und B, wenn man will, dass es so stabil und so gut wie möglich läuft, muss man von all dem, wo man selber schon sagt, das ist eigentlich langsam, was ich jetzt hier ändere, muss man eigentlich nochmal 50% abziehen und es nochmal langsamer machen, dass die Leute die Zeit haben, sich neu zu justieren, sozusagen neu auszubalancieren. Es gibt ja keinen Lichtschalter. Ne? Lichtschalter ist einfach. Licht an, Licht aus. Den gibt es ja nicht. Es ist ein Dimmschalter, der wirklich brutal langsam ist. Oder beziehungsweise, ich schalte das Licht so ein, wie die Sonne aufgeht. Ne? Brutal langsam. Es dauert Stunden. So in diesem Verhältnis. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen? Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Die Opti Academy, Ihr Partner für qualitativ hochwertige betriebswirtschaftliche Fortbildung in der Dentalbranche. Unsere Fortbildungen sind zertifiziert und umsatzsteuerbefreit. Lernen Sie von Branchenexperten und profitieren Sie von unseren umfassenden und flexiblen Lerngeboten. Egal, ob mit oder ohne IHK-Zertifikat, für Zahnmediziner oder Fachpersonal, vor Ort oder online. Wir haben die richtige Fortbildung speziell für Sie. Besuchen Sie uns auf www.opti-academy.de. Nochmal www.opti-academy.de.
Wenn du eine Vision hast, bist du in der Regel nicht bereit, extreme Kompromisse über lange Zeit zu machen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich war jetzt am Wochenende, hatten wir mit dem Team einen Workshop zum Scaling Up Framework. Und der Coach, auch selber erfolgreicher Unternehmer, hat gesagt, du bekommst nicht, was du predigst. Du bekommst das, was du duldest. Und du kannst natürlich immer predigen und vielleicht ganz langsam irgendwie ein Bewusstseinsshift herbeiführen. Dir muss aber klar sein, dass es dort draußen ganz, ganz viele Leute gibt, die von vornherein Feuer und Flamme wären für deine Vision, während du gerade jemand anderen quasi erstmal langsam brainwashen musst, dass der dann irgendwann glaubt, was du sagst. Und die Frage ist, was ist besser? Ist es besser, denjenigen freizusetzen, vielleicht zu sagen, hey, das war jetzt eine tolle Zeit, aber wir gehen jetzt in eine andere Richtung und wahrscheinlich willst du gar nicht in diesem Bus sitzen, der jetzt in diese Richtung losfährt. Und dann kann der andere immer noch sagen, doch, ich möchte das doch. Also wenn der merkt, du meinst das ernst, dann gibt's immer noch Leute, ein paar, die bewegen sich dann mental. Aber einige werden dann sagen, die sind dann im Nachgang irgendwann vielleicht sogar dankbar dafür, dass du die nicht noch 2-3 Jahre damit rumgequält hast. Weil es gibt auch einfach Leute, die sind zum Beispiel sehr loyal und die kündigen dann nicht sofort oder die lassen das dann irgendwie eine Zeit lang mit sich machen und dann hast du die ganze Zeit Beef, bevor die gehen. Das ist eigentlich auch keine gute Situation. Wenn du sagst, ich bin jetzt neu und ich habe ein Konzept und ich will das durchziehen, dann gibt es einfach die Möglichkeit zu sagen, man trennt sich auch einfach, ne?
Wenn die Praxis übernommen ist, wie hier die Fragestellerin ja geschildert hat, dann gibt es eigentlich nur die Alternative, dass man es brutal langsam macht und hin und wieder mal in diese Churn reingeht und die bewusst mitnimmt. Wenn man von vornherein so ein Hitzkopf ist, wie zum Beispiel Stefan, dann kann man eigentlich gar nicht eine Praxisübernahme empfehlen, sondern immer, du machst es auf einer freien Fläche und baust es neu und stellst dir die Leute ein, die zu dir passen. Aber eine Praxisübernahme ist dafür total unpassend. Das heißt, je mehr Feuer und je mehr Ungeduld und je mehr, ich sag mal so, zusammenreißen, was du nicht kannst, du in dir drin hast, desto weniger solltest du auf eine Praxisübernahme schielen. Und wenn man eine Praxis übernimmt, die 2, 3 goldenen Punkte sind, auch schon mal gucken, wie lange sind die Mitarbeiter da. Also wenn alle Mitarbeiter lange da sind, dann ist das auf der einen Seite ein super loyales Zeichen, aber die Loyalität gilt den bestehenden Inhaber, Inhaberin und den bestehenden Strukturen und nicht dir Grünspan. Ja, das muss man auch wissen, dass das auf der einen Seite ein gutes, aber auf der anderen Seite auch eine Downside hat. Und wenn da tatsächlich immer mal wieder neue reingekommen sind, man hat mit den Mitarbeitern gesprochen oder sie kennengelernt, man sieht, da ist auch schon so ein bisschen Umschwunghaltung oder die alte Praxisführung, und wir reden jetzt mal von modernen Praxen, hat eigentlich sich immer wieder neu gehäutet. Ich kenne hervorragende Abgeber, insbesondere, wir haben darüber gesprochen, die in der dynastischen Nachfolgeerwartung sich befinden, sprich die Kinder an irgendwelchen Unis haben, die haben meist sehr, sehr stark in ihre Praxen investiert. Ne? Normalerweise hast du keinen Investitionsrückstand und normalerweise hast du hier tendenziell besser ausgebildete angestellte Mitarbeiter. Das ist auch schon mal ein Zeichen dafür, dass dein Change, ne, den du dann betreiben müsstest, dass der tendenziell schneller gehen kann.
Das zahlst du aber auch. Das ist ja ein Asset. Modernität, Resilienz, sag ich mal, oder Change-Bereitschaft, das ist heutzutage ein richtiges Asset. Ne? Gegenüber einer eingefahrenen Praxis, die mögen vielleicht sogar gleich einen Gewinn machen, oder meistens macht die Moderne schon mehr Gewinn, ne? Aber der Value ist überproportional höher als das EBITDA dieser etwas moderneren Praxis, weil diese Praxis sich leichter weiterentwickeln lässt, ne? Wenn das dein Ziel ist. Ich muss das sagen, das war ein sehr guter Punkt, Christian. Also je stärker du in deinem Konzept schon bist und je weiter du bist und je klarer du bist, umso weniger würde ich auch eine Praxisübernahme empfehlen. Bei mir war das jetzt keine Option. Ne? Wenn ich an meiner Praxis, an meiner Mutter vorbei eine Praxis aufgemacht hätte, wäre wahrscheinlich noch schlimmer gewesen in Bezug auf die Familie. Ne?
Stefan, das machen ganz viele. Ganz viele übernehmen die Praxis ihrer Eltern nicht mehr. Ich habe sprichwörtlich Dutzende an top geführten Praxen in dieser dynastischen Nachfolgeerwartung, wo die Kinder nicht in die elterliche Praxis rein wollen. Das hat zum Teil, ihr seid ja in Herne geblieben, das hat zum Teil damit zu tun, dass sie gar nicht mehr in der Heimatstadt oder in die Heimatstadt zurück wollen. Die kommen von Neustadt an der Weinstraße und haben in, keine Ahnung, Kiel studiert und haben gesagt, ey, Segeln ist ja das Geilste aller Zeiten, warum sollte ich dahin zurückgehen? Und dann gibt es ja nochmal Lebenspartner, die vielleicht auch nochmal eine Idee haben, wo sie leben wollen, und das ist vielleicht nicht unbedingt ein Zwickau. Ja? Du hast diese Fälle, aber du hast auch Fälle, wo die in der gleichen Stadt bleiben und sagen, nein, das ist nicht mein Konzept, das ist nicht meine Idee, ich möchte es anders haben und es dauert mir zu lange, bis die Mühlen sich so gedreht haben. Also für denjenigen, der noch nicht sich niedergelassen hat, kann man nur den Ratschlag geben, sich selber gut kennenzulernen, so eine Art ja, Küchenkabinett zu haben. Leute um einen herum, die einem sagen, ey, pass mal auf, Stefan, du bist viel zu ungeduldig. Deine Mutter ist lieb und nett und die erwartet das auch. Wir machen alles andere, aber du bist viel zu ungeduldig, dass du das dann hinkriegst, ja? Und da muss man darüber sprechen.
Ja, du redest ja über sozusagen Input von außen, aber die meisten, die so aus dem Studium kommen, die sind echt wenig selbstreflektiert und das kann man schneller hinkriegen, indem man Zeit da rein investiert, ne? Indem man sagt, ich möchte mich gerne weiterentwickeln, möchte mich gerne selber besser kennenlernen. Die meisten Leute gucken ja nur nach außen, machen ihre Sachen, machen ihre Oralchirurgie, machen ihre KFO, sind tolle Fachleute, aber mal nach innen zu hören, ne, wer bin ich eigentlich, wofür stehe ich, was sind meine Werte, dann braucht man manchmal gar nicht so viel Input von außen. Das ist natürlich super, noch ein zusätzliches Kitchen Cabinet zu haben, als Kalibrierung nochmal zusätzlich. Aber die Leute, die sehr wenig selbstreflektiert sind, tendieren dazu, Rat von außen auch abzutun, im Sinne von, was will der mir denn erzählen, der kennt mich überhaupt nicht. Ne? Also das geht so ein bisschen Hand in Hand.
Ich glaube, ich muss deine Aussage noch mal ein bisschen schärfen, Stefan, denn das hört sich so an, als wenn man viel lernen würde und sich selber glaubt, gut einzuschätzen, dass man das dann auch selber machen kann. Ich finde zum Beispiel, dass du ein hervorragendes Küchenkabinett hast. Wie oft sprechen wir, wenn du irgendwelche Sachen hast? Und du sprichst nicht mit mir, du sprichst auch mit 3, 4 anderen und bildest dir dann deine Meinung. Das heißt, eigentlich bist du der Vorreiter eines Küchenkabinetts habens, auch wenn man es so nicht benennt. Und es ist einfach so, jemand mit 50 hat mehr Erfahrung als jemand mit 40, jemand mit 40 hat mehr Erfahrung als jemand mit 35 und der 35 hat mehr Erfahrung als jemand mit 25 oder 30. Die Demut, dass ein 1er Abi und ein hervorragendes zahnmedizinisches Studium und genug Geld als Erbe von den Eltern und vielleicht eine gut geführte Praxis von den Eltern nicht automatisch in, ich sag mal so, wie heißt das, in das Paradies führt, ja, das sollte hoffentlich mit einem Ansatz jedem bewusst werden, dass da ganz, ganz viel Arbeit und spätestens auch Arbeit an sich selber drinsteckt. Und viel Leid, viel Sorge, viel Geld. Manche mögen sich über Geld nicht scheren, aber ganz, ganz viel schlaflose Nächte kann verhindert werden, wenn man sich dessen bewusst ist. Und ich will es gar nicht jemandem zusprechen, dass jemand mit 25 daran denkt oder mit 30. Aber deswegen der Tipp hier, baut euch 2, 3 Leute, mit denen ihr offen drüber sprechen könnt. Es gibt doch überall die Qualitätszirkel, die Zahnarztvereine, die Studiengruppen. Baut euch da etwas auf, erzählt von eurer Idee, nicht wie bei den anonymen Alkoholikern, aber vielleicht so ein bisschen in der Art und lasst euch ehrliches Feedback geben. Das müssen Leute sein, die einem auch ehrlich was sagen und nicht die alle sagen, ey Stefan, das hast du ganz wundervoll gemacht. Nein, natürlich musst du das bei deiner Mutter machen, das hast du ganz wundervoll gemacht. Und wenn du das den ganzen Tag und oft genug hörst und gerade die Online-Welt ist da wahnsinnig verlockend, dass man das häufig hört. Ne, auch ins Negative. Aber man ist da so ein bisschen gefiltert und hat eine gefilterte Wahrnehmung. Und online ist nicht offline. Also man muss ein Offline-Küchenkabinett haben, das einen da so ein bisschen lenkt.
Nur das müssen Leute sagen, die keinen Nachteil davon haben, die Wahrheit zu sagen. Wenn sie davon einen Nachteil hätten, gibt es einen Interessenskonflikt. Und es ist häufig, wenn es fachgleiche Leute sind, die zum Beispiel noch in der Nähe irgendwo sind, wäre ich immer sehr vorsichtig zumindest. Ne? Also da würde ich lieber in den privaten Sektor gehen. Oder eben einen Kollegen aus dem Studium, der irgendwo ganz woanders ist, der überhaupt keinen Interessenskonflikt mit dir hat. Dann passt es gut.
Und das ist so einfach. Schenkst du mir mal 5 Minuten Zeit, hör dir bitte mal Folgendes an, was ich mir überlegt habe und sag mir danach, ist es eine gute Idee, ist es eine schlechte und begründe sie bitte. Einfach nur kurz 5 Minuten. Das reicht manchmal, um einen guten Gedankenanstoß zu bekommen. In dem Sinne, gute Gedankenanstöße. Stefan, deine Investition in unbekannte Dinge. Da möchte ich jetzt mal ein bisschen was von hören, wo du Geld versenkt hast, in Dinge, die du nicht kennst.
Das ist mein zweites großes Fuck-up. Da gibt es 2, 3 wirkliche Makroereignisse. Die haben aber dazu geführt, und auch kleinere Ereignisse, immer dann, wenn ich nicht verstanden habe, was ich da... Das klingt total banal, ne? Und doch machen es immer wieder Leute. Immer wenn ich nicht verstanden habe und nicht Klarheit darüber hatte, was da wirklich passiert, habe ich mich grundsätzlich eigentlich immer in die Nesseln gesetzt. Und wenn ich es nicht gemacht hatte, war es nur Zufall. Also zumindest war ich total vulnerabel gegenüber Abuse und Scam. Und da gibt es diese eine Story, die habe ich schon öfter erzählt. Ne? Ich habe damals irgendwann versucht, sichtbar zu werden für meine oralchirurgischen und implantologischen Fertigkeiten. Und durch Zufall hat dann irgendwann das Telefon geklingelt und ich hatte angeblich hatte ich Google am Telefon. War aber gar nicht Google, war irgendeine Agentur, habe ich leider erst später rausgefunden. Heutzutage wüsste ich sofort, da versucht mir jemand was zu verkaufen. Damals, super naiv, ich glaube 2014 war das oder Anfang 2015. Ja, wir sind von Google, wir würden Sie gerne auf Platz 1 bringen bei Google für die Suchbegriffe, die Sie gerne hätten. So, das klang total super. Habe ich dann auch gemacht. Es wird ja auch immer so, die sagen ja nicht so, dann bitte 30.000 Euro auf den Tisch, sondern in bequemen Teilbeträgen über 2 Jahre. Ich glaube, ich musste damals irgendwie 1.200 Euro oder so pro Monat. Dann waren dann irgendwie 15.000 Euro für ein Jahr über 2 Jahre. Gab es dann diesen Vertrag und dafür haben die dann gesorgt, dass du bei 4 Keywords irgendwie auf die erste Seite kommst. Erstens wusste ich gar nichts einzuschätzen, was das überhaupt bedeutet. Also was, ich kannte die Suchvolumina nicht. Ich wusste gar nicht, was ich dafür bei Google Ads, ich kannte Google Ads eigentlich gar nicht richtig, was ich dafür hätte zahlen müssen, wenn ich das selber bei Google Ads gemacht hätte. im Großen und Ganzen ist dabei rausgekommen, dass die da für 4 Keywords, die ein super niedriges Suchvolumen hatten, ein bisschen ein paar Ads geschaltet haben, sodass ich da auf Seite 1 war. Und selbst das war nicht immer so, sondern man musste das immer nachkontrollieren, die immer wieder anstupsen. Und die haben vielleicht, weiß ich nicht, 1.000 Euro selber in Ads gesteckt, haben ein paar lieblose Ads dahin gezaubert und ich habe dafür 30.000 Euro bezahlt. Das war ein Beispiel. Zweites Beispiel, Investitionen in Praxisgerätschaften. Das sehe ich auch immer wieder, dass Praxisinhaber einer romantischen Vorstellung erliegen, dass wenn sie sich dies und das Gerät anschaffen, sei es ein Zerek, sei es ein DVT, sei es jetzt völlig egal, name it, ja, irgendwas, was 5-stellig bis 6-stellig kostet, dass sie dann sofort erfolgreicher werden. Und eigentlich verstehen sie die makroökonomischen Gegebenheiten dahinter nicht, dass man so ein Zerek auch verkaufen muss, dass man dann auch wirklich seinen Beratungsmodus ändern muss, dass man mal eine Analyse macht, was habe ich denn überhaupt an grundsätzlichen Patienten, ist da überhaupt genug Kaufbereitschaft da, mache ich überhaupt genug Prothetik, wird das Ding überhaupt irgendwann mal ausgelastet sein? Und viele treffen diese Entscheidung mit wenig Wissen, mit wenig, und wenn ich wenig Wissen habe, kann man ja, wenn man vor dieser Entscheidung steht, sich dieses Wissen aneignen. Die Leute sind aber zu faul, 20 Stunden dann zu investieren für eine Entscheidung, die vielleicht 100.000 Euro kostet, um besser zu verstehen und die Due Diligence zu machen, um, selbst wenn die Entscheidung danach immer noch, sagen wir mal, Zerek, ne, du machst am Ende doch die Entscheidung dafür, hast aber vorher 20 Stunden investiert. Wenn die Entscheidung knapp ist, kannst du vielleicht immer noch leicht in die falsche Richtung gehen, aber die ist dann nicht mehr so brutal falsch, weil für brutal falsche Entscheidungen weißt du dann schon zu viel. Dann hast du vielleicht noch eine marginale Entscheidung oder aber eine gute Entscheidung. Und das ist mein großer Fehler gewesen, dass ich früher Entscheidungen, die sehr, sehr wichtig sind, viel zu wenig Attention gegeben habe, um mich da drin zu educaten, sei es Marketing. Selbst 2020, da habe ich schon besser gemacht, die Entscheidung für den zweiten Standort in Plettenberg. Hätte ich noch ein bisschen mehr gewusst, hätte ich noch eine bessere Entscheidung getroffen, glaube ich. Und im Nachgang, man macht immer wieder Fehler trotzdem nochmal neu, obwohl man es eigentlich besser weiß. Aber ich bin dazu übergegangen, Entscheidungen, die life-changing sind oder die zumindest einen hohen Impact haben, im Verhältnis zu der Zeit, die ich bräuchte, um dieses Geld zu verdienen. Das shiftet sich natürlich. Wenn du erfolgreicher wirst, werden relativ gesehen die Beträge kleiner. Das heißt, eine 30.000 Euro Entscheidung ist jetzt nicht mehr so viel Zeit wert zu investieren wie vor 10 Jahren. Ist ja logisch. Deswegen glaube ich immer an dieses relativ gesehen an Zeit, was diese Entscheidung für einen Impact hat. Also momentan würde ich wahrscheinlich sagen, okay, eine 500.000 Euro Entscheidung ist es wert, 50 Stunden zu researchen. Und die meisten Leute machen es aber trotzdem nicht und verlieren sich dann aber in kleinen Entscheidungen und investieren dann da irgendwie 30 Stunden rein, was für einen Fernseher sie sich kaufen, ja, für 1.000 Euro und lesen sich 50 Tests durch und machen dann die perfekte Entscheidung für 1.000 Euro und die absolute Entscheidung für 500.000 Euro. Und deswegen, mein Learning daraus und der größte Fuck-up ist, zu wenig Zeit in die wichtigen Entscheidungen zu treffen und sich zu educaten und zu viel Zeit in irgendwelche Mikroentscheidungen zu stecken, weil die gerade dringender sind. Es angenehmer ist, sich mit diesen Sachen zu befassen, weil es dich vielleicht grundsätzlich irgendwie interessiert. Aber darauf kommt es nicht an, ob es dich interessiert, sondern es kommt darauf an, was für ein Impact der Input, den du in diese Education für diese Entscheidung steckst, ist. Und dann musst du es halt tun, weil ansonsten landest du auf dem Hosenboden.
Weißt du, wie man das nennt? Und das ist ganz typisch für Zahnärzte, dieses Muster, dass ich eigentlich mein ganzes Berufsleben mit Zahnärzten seit über 20 Jahren beobachtet habe.
Nö, aber wenn du sagst, vielleicht sage ich ja, stimmt, aber sag mal.
Pennywise and pound foolish.
Ja, genau. Ja, klar, das kenne ich natürlich.
Du hast es ganz klassisch beschrieben. Also mehr als ausführlich und dem gibt es eigentlich überhaupt nichts hinzuzufügen. Man, ich sag mal so, sagt anderen sehr viel mehr Kompetenz zu in einem Feld und lässt sich auf dieses Feld führen und lässt sich da Geld abnehmen. Und hat zu wenig Selbstvertrauen, festzustellen, dass die eventuell gar nicht so gut sind wie ich auf meinem eigenen Feld, wo das Geld besser investiert wäre. So ist es ganz typisch, dass du zu einer Zeit sagst, wo, und 30.000 ist eine gewaltige Summe auf 2 Jahre, zu einem Zeitpunkt, wo für dich 30.000 sind wie jetzt vielleicht 100.000, was brutal viel Geld ist für Werbung, also wirklich viel, 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 viel Geld. Da kannst du quasi ein Jahr lang die ZM in jeder zweiten Ausgabe eine Seite buchen oder so, ja?
Das waren damals 5% des Umsatzes. Eigentlich unser heutiges Marketingbudget ist total crazy, ne?
Völlig verrückt. Dass man sich von einem Anruf, von jemandem, den du nicht kennst, der sich einer Autorität, einer Brand-Autorität beleiht, was du nicht nachgeprüft hast, in Klammern Google, dass du dem das dann so glaubst, und selber so viel weniger an deine eigenen Fähigkeiten glaubst, wo du die 30.000 hättest investieren können, um damit den gleichen oder einen höheren Effekt zu machen. Und das ist komplett typisch. So selbstbewusst die Zahnärzte und Zahnärzte sind, ich war an über 100 Messen. Ich habe, ich würde sagen, 10.000 Gespräche mit Zahnärzten geführt, auch Vertriebsgespräche. Oder nicht ganz, vielleicht 8.000. Also sehr, sehr, sehr viele Messekontakte habe ich in meinem Leben gehabt. Und eine Zerre kaufen und die aufstellen und sich schulen lassen, ist das Einfachste. Das ist das Allereinfachste. Alles andere, was dahinter kommt, ist sehr, sehr, sehr viel schwerer. Und auf der Messe die falschen Fragen stellen. Also irgendwann weiß jeder Vertriebler, und ich war auch früher ein Vertriebler, weiß man, okay, der kauft, der stellt von vornherein die falschen Fragen, der ist überhaupt nicht bei der Sache. Ich würde sagen, das reicht, mit denen eine Minute, nicht mal eine Minute zu sprechen und man weiß, okay, ist der auf dem richtigen Weg oder ist der nicht auf dem richtigen Weg. Und die geschulten Verkäufer, die haben es mit Zahnärzten sehr leicht und auch sehr leicht, da hohe Summen zu erlösen. Ja, ist gut für die Industrie. Die Industrie macht ja auch sehr viel für einen, finde ich. Also ich finde, die dentale Industrie hat sich gut entwickelt. Früher waren da sehr viel mehr Hochstapler unterwegs als heute. Heute muss man so ein bisschen bei moderneren Tools mal gucken, ob die wirklich alle so wertversprechend sind oder prospektversprechend sind, wie es scheint. Aber tatsächlich hilft und schützt am besten davor, sich zu informieren, eine Nacht drüber zu schlafen und auch da das berühmte Küchenkabinett, da vielleicht beim Qualitätszirkel mit dem einen oder anderen reden, der sich schon mal mit diesen Dingen beschäftigt hat.
Das Ding ist ja, wenn das Zerreck die schlechte Entscheidung ist, dann ist es ja nicht die schlechte Entscheidung wegen des Zerrecks, sondern wegen dir selbst. In vielen Praxen funktioniert das Zerreck ja, nur du musst natürlich auch bereit sein, das zu investieren, was es braucht, um das Zerreck erfolgreich zu machen. Das heißt, du brauchst dann die Kommunikationsfähigkeit am Patienten, du brauchst das geschulte Personal, du brauchst vielleicht auch eine Marketingmaschinerie, um das Ganze irgendwie zu bewerben und eine Brand aufzubauen, die, sag ich mal, hochwertigen Zahnersatz anbietet. Das heißt, du kaufst dir das aus den falschen Gründen und müsstest eigentlich vorher in dich selber gehen, dich fragen, bin ich denn bereit, die Dinge zu tun, um dieses Investment zu einem Erfolg zu machen? Das gleiche mit dem DVT. Ja, beim DVT auch. Habe ich denn eine Überweiserstruktur? Und wenn ich keine habe, wie habe ich denn überhaupt genug Fälle im chirurgischen oder implantologischen Bereich? Und bin ich bereit, das DVT in meinen Beratungsprozess auch einzubinden, um das dann nutzen zu können? Und wenn du diese Fragen nicht stellst, weil die ja auch ein bisschen unangenehm sind, ne, weil das bedeutet ja auch wieder einen Change-Prozess in der Praxis und alles, dann wirst du natürlich am Ende ein tolles Zerreck da stehen haben, aber am Ende Kaufreue haben oder sogar noch sagen, ey, der blöde Vertriebler hat mir das Ding angedreht. Nein, der Vertriebler, es gibt natürlich auch scheiß Produkte, die nicht funktionieren, aber nehmen wir jetzt mal Produkte, die grundsätzlich funktionieren, aber deren Erfolg davon abhängig ist, wie du sie benutzt, ja. Ne? Also ne, der ROI, es ist ein ganz geiles Beispiel, der ROI eines Basketballs für mich ist 0 Euro wahrscheinlich sogar Minus, weil ich mich dann vielleicht noch verletzen könnte, während ich spiele. Der ROI eines Basketballs für LeBron James oder für Kobe Bryant ist 100 Millionen Euro, weil er weiß, wie er den Basketball zu benutzen hat und damit ganz andere Dinge tun kann als ich. Und das Gleiche ist mit dem Zerreck, der ROI eines Zerrecks für jemanden, der die ganze Zeit eh schon Kunststofffüllung ballert in München und könnte jetzt den Gap zwischen der Kunststofffüllung und den ganzen Inlays machen, der hat natürlich eine ganz andere Upside für das Zerreck als jemand, der eh gerade nur Amalgamfüllungen macht und sich wünschen würde, irgendwann mal Inlay-Straßen zu machen, aber gar nicht die kommunikativen Fähigkeiten hat oder vielleicht nicht das Klientel, um das überhaupt irgendwann oder in kurzfristiger Zeit wahr werden zu lassen. Ne? Das ist halt der Punkt.
Ja, 100%. Mir hat mal ein Produktmann erzählt, in einer der ersten Zerreck-Versionen, da war die Abdeckhülle noch so viereckig. Und was ich selber gesehen habe, ist, dass in Praxen da zum Teil Dinge drauf standen auf dem Zerreck. Ne? Auf dieser Abdeckung wurden Sachen draufgestapelt. Also ganz plakativ könnte ich jetzt mal Blumentopf sagen, aber das glaube ich habe ich nicht gesehen, aber andere Sachen so. Hast du gesehen, nicht regelmäßig im Einsatz. Nachher haben sie die so abgegradet. Mir hat mal ein Produktmanager erzählt, das wurde deswegen gemacht, dass man da nichts draufstellt, weil das so inaktiv aussah. Ich kann es nicht verifizieren. Ich glaube, das war auch ein netter Joke oder war ein bisschen Satire. Aber das, was du mit Zerreck sagst, das ist absolut wahr.
Vielleicht noch ein allerletzter Punkt dazu. Warum befassen sich die Leute nicht mit diesen wichtigen Entscheidungen? Das ist nochmal sowas, meine Theorie. Du befasst dich lieber mit Dingen, wo du schon ein bisschen was weißt und baust darauf auf. Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du dich für Fernseher interessierst und kaufst einen neuen Fernseher, dann guckst du dir jetzt nochmal die 4K-Auflösung und was weiß ich, dann bist du familiär. Mit den ganz großen Entscheidungen kennst du dich in der Regel null aus und das ist scary. Das ist einfach super einschüchternd, in ein ganz neues Thema reinzugehen und du findest halt keinen Anfang am Faden. Ne, wenn du schon einen Wollknäuel ein bisschen aufgewickelt hast, musst du einfach nur weiterwickeln und dann bist du im Flow. Also es ist immer besser, einfacher was zu verbessern. Auch wenn dir jemand so einen Text schickt, hier korrigier mal, ist immer einfacher, als zu sagen, schreib einen neuen Text. Und das ist so mein Appell bei den wichtigen Entscheidungen, geht da aus dieser Komfortzone raus. Also habt keine Angst, euch in ein Gebiet irgendwie einzulesen oder mittlerweile, weiß ich nicht, im Internet zu suchen und Artikel zu schauen oder mit Leuten zu reden, die sich auskennen. Denn die ersten 10, 20 Stunden, die du rein investierst, sind die wertvollsten. Da kommst du von 0 auf 50%. Würde ich jetzt immer wieder machen, jede Entscheidung, die relevant ist, ich investiere 10, 20, vielleicht 50 Stunden. Das sind die wertvollsten 50 Stunden, die man investieren kann. Danach geht es diminishing returns. Dann wirst du irgendwann zu so einem Experten. So, das musst du ja manchmal gar nicht. Sondern komm zumindest auf ein solides Level, sodass du keine ultra schlechten Entscheidungen triffst.
Weise gesprochen, lieber Stefan. Es ist ja auch sehr niedrigschwellig, wenn du heutzutage eine Probezeit für irgendetwas machst. Das ist niedrigschwellig. Diese Entscheidung kannst du leicht treffen. Aber die großen Entscheidungen, wo du sagst, an oder aus, ne, hopp oder top, Unterschrift ist gesetzt, Gebäude ist gekauft, ne, diese sind gemeint bei dem, was du sagst. Nicht das, wo du mal ein bisschen niedrigschwellig ausprobieren kannst und eigentlich keine Downside hast. Über die sprechen wir nicht, probier aus, so viel du möchtest, das erweitert nur den Horizont.
Software zum Beispiel, ne, ist häufig so. Hardware ist schwieriger.
Software empfehlen wir auch immer, probier es aus und wenn es nicht klappt, ne, dann klappt es nicht. Nee, super. Ja, also ich habe zwei Fehler mitgebracht und die sind beide sehr einschneidend für mich gewesen. Der erste Punkt ist generell zu lange auf Sicherheit statt Risiko gesetzt. Und was meine ich damit? Ich hatte immer vor, mich selbstständig zu machen. Das war so ab Anfang, Mitte 20 war das irgendwie in meinem Lebensplan drin, eigentlich auch schon früher. Nur früher eher so ein bisschen in so Wunschvorstellung. Ich glaube, du weißt, was ich meine, wo man sagt, ich möchte mal.
Wabernde Vision nenne ich das immer.
Genau, wenn man sagt, okay, ich möchte mal, aber man kann sich das noch gar nicht vorstellen. Ich habe mir früher gedacht, okay, wenn ich Landwirt werde, so als Elfjähriger schon, ja, ich weiß gar nicht, wie ich Schrot bestellen kann. Ne? Wen muss ich denn da anrufen? Und dann bringen die das her. Hole ich dann Geld von der Bank ab und bezahle sie? Ich habe mir solche Fragen dann irgendwie gestellt, da dachte ich, okay, das. Aber zum Glück ist Papa da, ich krieg das nie hin, ne? So, man steht da vor so einem Berg.
Aber es war mehr Wunsch als Ziel, ne? Das ist immer der Unterschied. Ein Ziel hat ein Ablaufdatum und ein Wunsch ist erstmal irgendwann mal, ne? Da wird das schon funktionieren.
Ich möchte mal Astronaut werden, ja? Also, witzige Anekdote. Die Chinesen haben ja kein TikTok, die haben ja das Schwesterprogramm Douyin und wir Europäer und die Amerikaner haben ja TikTok. Weißt du, was in Amerika der Hauptberufswunsch der 17-Jährigen ist?
Influencer.
Influencer. Und in China?
Parteifunktionär, weiß ich nicht.
Astronaut.
Okay.
Astronaut und Ingenieur. Also, so viel mal zu dem, was man jemandem im Kopf tun kann. Aber bei mir im Kopf war immer so ein bisschen selbstständig. Naja, ich habe mich dann lange, ich glaube, ein bisschen Hin- und Her-Werdegang gehabt. Dann bin ich dann in der Dentalbranche gelandet, habe da lange gearbeitet, habe aber auch schon 2006 dann Opti gegründet. Aber das wäre eher noch fast so wie so ein Anstellungsverhältnis, weil mir quasi nichts gehörte, 5%, und den Rest gehörte dann sozusagen mein Mentor. Irgendwann habe ich dann fest, so Anfang der 2010er Jahre, da merkte ich, ich habe irgendwie eine Linie überschritten. Also ich habe gesehen, ich habe nichts mehr lernen können an der Stelle. Ich war sehr durch Loyalität, fühlte ich mich gebunden und das war diese Sicherheit, diese Ruhe, diese, ach, das ist so alles super fein, diese Komfortzone, die lullt einem irgendwann schon mal ganz schön ein. Das muss man sagen und es ist immer schwierig, aus einer Komfortzone herauszutreten, selbst wenn es dann dein größter Wunsch war und alles ist schön.
Weil deine Muskeln atrophiert sind, deine mentalen Muskeln sind Schrott. Weil wenn du ständig außerhalb der Komfortzone bist, weißt du, wie sich das anfühlt und dann hast du nicht so viel Angst davor. Wenn du aber in der Komfortzone bist und ganz lange nichts aus der Komfortzone gemacht hast, hast du Angst vor dem Muskelkater und vor den Schmerzen, die das verursacht.
100%. Es war alles super und warum never change, ne? Also, never change a winning system, heißt es doch so schön. Ne? Es gibt ja auch genug so Einlull-Sprüche, und es gibt auch genug Einlull-Bücher, die genau sagen, ey, eigentlich bist du auf dem richtigen Weg. So, Und dann habe ich diese, vielleicht so 2008, 2009, 2010, habe ich diese Linie überschritten, dass ich sagte, also ich, dass meine Learnings waren immer kleiner oder waren, ich habe vielleicht noch ein bisschen Erfahrung gesammelt, aber ich würde sagen, die großen Schritte waren da vorbei, ja. Und ich hätte in dem Moment die volle Selbstständigkeit gebraucht. Das heißt, verantwortlich für etwas zu sein, zu 100% das Risiko, aber auch den Ertrag aus den getroffenen Entscheidungen zu fällen. So, und das habe ich noch dann viele, viele Jahre hingezogen, bis ich das dann 2016, 2017 dann vollends dann exekutiert habe. Und ich würde sagen, das ist ein Riesenfehler von mir gewesen.
Das ist eigentlich total krass, finde ich. Du bist also 2016 erst voll 100% Inhaber deiner Firma gewesen? Das wusste ich gar nicht. Ganz ehrlich, wir kennen uns sehr gut, ne? Für mich bist du im Kopf so jemand, der seit 20 Jahren Entrepreneur ist.
Ehrlich gesagt fühle ich mich auch so. Und diese 6 Jahre, die waren überflüssig. Ja, ich habe super gelebt, alles ist fein. Ich war dick und rund und habe schön Urlaub gemacht. Darum geht's nicht. Aber das waren so die Jahre, wo ich sehe, auch bei den jungen Zahnmedizinerinnen und Zahnmedizinern, so zwischen 30 oder sagen wir zwischen 32 und 38. Wenn du es machen willst, mach es mit 32 und warte nicht, bis du 38 bist, ja. Das hat eigentlich nur noch Downside. Okay, du kannst noch ein paar Länder mehr sehen, aber das hat eigentlich nur Downside. Und das hätte ich viel früher machen müssen. Das würde ich sagen, ist ein schon brutal einschneidender Fehler gewesen, das dann zu machen. Als ich das dann gemacht habe und dann durch war, ich muss sagen, ich bin danach x-mal so glücklich, x-mal so zufrieden. Also es ist alles 10x, wenn man so will, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das hätte man viel früher haben können.
Wobei die Persönlichkeitsstruktur auch passen muss dazu, ne? Das muss man jetzt auch wirklich mal sagen. Die Persönlichkeitsstruktur muss passen. Wenn du eine niedrige Risikotoleranz hast, wenn du generell ein Problem damit hast mit Varianz und mit Downside und mit auch mal, also wenn du sagst, ich muss auf jeden Fall um 18 Uhr zu Hause sein, ansonsten bin ich unglücklich mit Familie und sowas alles, gilt das nicht gleich, wie wenn du so bist wie du und ich und wie vielleicht viele andere, die dieses Selbstständigkeitsgen in sich tragen. Das trägst du ja relativ früh schon in dir. Du brauchst halt eigentlich nur Skills, um dann auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein und mit einer gewissen, also ohne Skills sich selbstständig zu machen, dann bringst du keinen Value to the Marketplace. Dann ist es schwierig, weil dann wirst du wahrscheinlich scheitern. Was auch nicht so schlimm wäre, wahrscheinlich lernst du sogar schneller, nur in unserer Welt, in der du eine Praxis übernimmst, wäre es halt schon scheiße.
Da wäre es scheiße. Aber ansonsten, lass mich doch zweimal scheitern. Lass mich doch einmal scheitern, ne, mit meiner Selbstständigkeit, ja.
Genau, nur das in Deutschland ist das ja sofort dann ein großes L auf der Stirn, ne? Das heißt, deswegen wollen die Leute nicht scheitern, deswegen machen sie es ja so lange. Deswegen sagen wir noch ein Zertifikat, noch ein Skill, noch mal mehr Sicherheit, noch mal 1000 OPs mehr, bis ich dann irgendwann sage, ich mache meinen eigenen OP. Ich glaube, da gibt es so einen Sweet Spot und der ist meistens früher, als man denkt, was du jetzt gerade ja auch sagst, weil kurz bevor du denkst, dass du ready bist, bist du eigentlich ready, weil du bist nie ready. Trotzdem ist es natürlich schon sinnvoll, ein gewisses Skillset aufzubauen, nur die meisten Leute undervaluen ihr Skillset ein Stück weit, weil sie immer noch denken, da gibt's jemanden, der ist besser als ich, und natürlich gibt's immer jemanden, der irgendwo besser ist als man selber. Das heißt, man muss irgendwann auch wieder Thema Self-Awareness, wieder Selbstreflexion, wieder Persönlichkeitsentwicklung, irgendwann sagen, okay, wenn ich jetzt mich selbstständig mache, ist es wahrscheinlich ziemlich unwahrscheinlich, dass ich komplett failen werde, und ich werde ja weiter lernen und mich weiter verbessern. Und wahrscheinlich sogar schneller, wenn ich voll responsible bin. Nur das eine, ne, ich unterschreibe das 100%, nur es gibt eben Menschen, die sind glücklicher, wenn sie nicht die full responsibility haben, die auch mal am Ende des Tages sozusagen die Tür abschließen und dann nicht mehr an die Arbeit denken müssen, so wie wir, weil wir das auch teilweise auch gerne machen. Aber genau dann, wenn du das in dir drin hast, dann solltest du es tun, und zwar lieber früher als später.
100%. Ich rede auch nicht über die Leute, die es nicht in sich brennen haben. Ich rede nicht über die alle 2 Jahre sagen, ach, ich könnte doch eigentlich mal. Das ist keine Selbstständigkeit. Das ist ein bisschen Wunschtraum, wo ich jetzt, dann sollte man sich damit beschäftigen, Bücher zu lesen, auf Seminare zu gehen. Und ich glaube, mit 31, mit 30, mit 28 hast du eigentlich schon alles. Wenn du nicht bis 25 im Bierkönig gelebt hast, hast du das bis dahin. Ja, dann, ja. Wenn du dein Studium hast, wenn du Erfahrung hast, und wenn es nicht unbedingt eine 500.000 Praxis ist, dann darfst du auch gerne mal scheitern. Und bei dieser 500.000 Praxis, ganz ehrlich, du hast einen Großkunden und das ist der Staat. Der garantiert dir durch das Gesundheitssystem für 30 Milliarden Euro verteilt auf alle Leistungserbringer. Ja, zum Teil privat ausgeschüttet, zum Teil gesetzlich ausgeschüttet. Aber wer hat eine Sicherheit eines so großen Abnahmemarktes? Das hat nicht mal die Rüstungsindustrie von der Bundeswehr, dass so viel jedes Jahr kontinuierlich dauerhaft gesichert abgenommen wird.
Vielleicht Saudi Aramco.
Ja, zum Beispiel. Ja, das ist der größte Ölproduzent der Welt aus Saudi-Arabien. Aber das sind so ein bisschen die Dinge. Also final, und das nochmal zusammenzufassen, man ist eigentlich Anfang 30 soweit, man kann es machen. Man sollte es trotzdem nicht komplett blauäugig machen. Dennoch, Fehler sind erlaubt. Und ehrlich gesagt, die Fehler, die ich in der Selbstständigkeit gemacht habe oder sozusagen davor in der Halbselbstständigkeit, ey, die sind alle vergessen und verziehen, da redet kein Schwein mehr drüber. Und natürlich hat man ganz viel falsch gemacht und das hat man auch falsch gemacht, aber dass du am Ende des Tages dafür accountable bist, das heißt, dass du dafür einstehst, das ist nochmal ein ganz anderes, ein ganz intensives Gefühl.
Du lernst dann auch schneller, weil es tut mehr weh. Ne? Je größer die Emotionen sind, die mit Rückschlägen verbunden sind, weißt du, das ist ja das Krasse, wenn du in der Anstellung einen Fehler machst, im Zweifel steht der Inhaber dafür gerade. So was führt das zu einem niedrigeren Lerneffekt, weil du ja nicht so stark für deine Fehler bestraft wirst. Deswegen lernst du langsamer und deswegen wirst du langsamer besser. Also in der Regel, wenn du voll accountable bist, wie du es sagst, ist der Lerneffekt stärker, weil voll 100% auf dich durchschlägt. Ne?
Responsible and accountable. Und da sind wir beim letzten Punkt und ich glaube, ich bezweifle, dass irgendjemand den nicht erlebt hat. Und ich bin sehr, sehr sicher, dass es einen Grund gibt, warum große Finanzmakler und Finanzinstitute schon an der Uni an sehr einkommensstarke Gruppen, wie zum Beispiel die Zahnärzte, die Ärzte, die Ingenieure, rangehen und mit kostenlosen Konten oder irgendwelchen niedrigschwelligen Versicherungsleistungen von der Unfähigkeit, Berufsunfähigkeit bis hin zu Vermögensversicherung werben, weil man an dieser Stelle meint, okay, das hört sich sehr klug an, das kostet mich nicht so viel, es ist niedrigschwellig, es kostet mich ein bisschen etwas und im Prinzip ist dann schon der Fehler geschehen. Und da muss ich sagen, wenn du fragst, Christian, wo hast du in deinem Leben am meisten Geld verloren, in Klammern und am meisten Zeit, dann sind es genau diese Dinge.
Also Finanzprodukte, die am Markt sozusagen von jemandem, der ein bestimmtes Interesse daran hat, diese Finanzprodukte zu vertreiben, sprich ein Share davon nimmt, zu kaufen oder abzuschließen, ne?
Im Prinzip habe ich ganz viele Versicherungen abgeschlossen im Studium. Jeder kennt ja diese Strukturversicherer, die kommen daher, stellen zwei Kisten Bier in die Mitte und dann erzählen sie, hey Jungs, wir sind doch alles die gleichen und ey, ich hab's auch so gemacht und hier, pass auf, du musst das und das mal, kostet einen Fuffi im Monat, hey, das ist doch easy, aber dafür hast du Anwartschaften X und Y und dann ist das noch und wenn dein Vater, Mensch, der schenkt dir doch auch zu Weihnachten dann irgendwie 250 Euro, die haust dann auch nochmal mit rein und dann wird das dann automatisch verdoppelt und dann Riester, Rürup, bla 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 bla. So, diese Sachen kann man sagen, also ich habe jede Versicherung, die ich abgeschlossen habe im Kapitalbereich, habe ich mittlerweile gekündigt, aber auch schon seit vielen, vielen Jahren gekündigt. Alles Eingezahlte ist gedanklich abgeschrieben und das sind viele, viele 10.000 Euro in meinem Fall gewesen. Das waren ein Sammelsorium an Fehlentscheidungen, weil man zu wenig informiert war. Die finanzielle Bildung, mit der habe ich mich erst, ja, ich würde sagen, mit Anfang 30 beschäftigt. Und ich habe nochmal, ich habe Bankkaufmann gelernt und ich habe Betriebswirtschaft studiert. Ja, das heißt, man müsste eigentlich schon sagen, ey, Junge, du hast in der Berufsschule bei der Bankausbildung auch nicht nur geschnarcht und möglicherweise hast du auch in deinem Betriebswirtschaftsstudium so ein paar Seminare besucht. Nochmal, das Spiel mit der Emotion und mit der Gier und das Fear of, dieses FOMO, Fear of Missing Out, das sind herausragende Vertriebler mit einer herausragenden Erfahrung, die zu einem Zeitpunkt mit dem richtigen Produkt an dich herankommen, da bist du geliefert. Und deswegen ist es A, so wichtig, 62% aller Erwachsenen in Europa sind nicht finanziell gebildet. Also bis zu dem Tag, wo sie sterben, nicht gebildet. Die wissen schlichtweg nicht, was sie tun. Also 6 von 10 Erwachsenen wissen schlichtweg nicht, was sie tun. Und ich war auch einer dieser 6, bis ich dann irgendwann sagte, also ich habe einen Versicherungsordner, der ist so dick, das ist ein dicker Leitsordner, dicker geht's nicht. Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, ja, das kann doch nicht sein. Links und rechts und du schließt ab und hast keine Ahnung davon. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe mir die richtigen Bücher geschnappt, habe mir die richtige Bildung reingezogen. Dann wurde mir erstmal klar, was ich da eigentlich gemacht habe, was für ein Käse das war. Okay, es war nicht lebensbedrohlich, aber ich hätte das Geld sehr, sehr gerne an die hiesige Grundschule gespendet. Ne? Ich hätte das Geld sehr, sehr gerne woanders hingegeben, wo es meines Erachtens einen Nutzen hätte. In dem Fall hatte es, außer dass ich mich über mich ärgere, aber und dann weitergebildet hat, hat es keinen großen Nutzen gehabt. Also im Prinzip war das ja meine Studiengebühr für das Selbststudium der finanziellen Bildung. So kann man das sagen.
Das Problem ist ja, dass viele Leute sich auch einfach selbst überschätzen. Das ist ja gar nicht mal so weit weg von der Bet-and-Win-Wette, ne? Dass du denkst, okay, du kannst den Markt besser einschätzen als die Summe der Marktteilnehmer. Und mittlerweile ist ja wirklich, also es gibt ja, vor 30 Jahren war das vielleicht noch ein bisschen anders, als das Internet noch nicht da war. Da war der Markt vielleicht auch wirklich noch ein bisschen intransparenter, obwohl das da eigentlich auch schon nicht mehr war, weil Computerhandel war ja auch damals schon Sekunden, Millisekunden genau, also ich würde sagen seit den 80ern wahrscheinlich. Und dass alle Informationen, die am Markt vorhanden sind, eingepreist sind, ne? Und alles, was dann zusätzlich noch mehr oder weniger an aktiven Management-Fees kommt, weil irgendwelche Produkte aktiv gemanagt werden, schmälert deine Rendite. Selbst wenn das Produkt in die richtigen Assets investiert, kann ja sein, ne? Du kaufst dir einen aktiv gemanagten Fonds, ja, und der investiert dann nur in den S&P 500, nimmt dann aber 2% weniger Rendite pro Jahr. S&P 500 hättest du auch passive ETFs kaufen können, hättest dann 9% pro Jahr. Und so hast du nur 7% pro Jahr. Und wenn du den Compound-Effekt über 30 Jahre anguckst, hast du am Ende nur die Hälfte deines Gewinns. Ja, und das können die Leute durch Selbstüberschätzung denken sie, okay, ich kann Stockpicking betreiben, ich kann geile Produkte auswählen. Und das ist eine unglaubliche Selbstüberschätzung, weil selbst Warren Buffett ja gesagt hat, ich kann den Markt nicht schlagen. Und er hat ja sogar irgendwie liefert diese Wette und die hat er ja verloren, ne?
Also es gibt ganz, ganz, ganz wenig. 95% verlieren gegen den normalen Markt. Selbst datende Affen, also Affen, die daten, die auf eine Dartscheibe, wo ganz viele Aktien drauf sind, wenn die darauf werfen, wenn du die kaufst, die haben keine schlechtere Performance. Also statistisch ist es keine schlechtere Performance, als wenn du konkretes Stockpicking da betreibst. Es gibt ganz wenige Fonds, aber da ist meiste Zugang reguliert. Das heißt, da hat keiner von uns irgendwie großen Zugang zu, muss man fairerweise sagen, die in so nischige Themen und so spezialisiert sind, dass die Überrenditen haben. Und das geht meistens 10, 15 Jahre und so weiter und da haben wir gar nicht den Zugang zu. Und wenn wir endlich wissen, dass dem so ist, dann sollten wir begreifen, wenn wir sparen, ETFs, Versicherungsprodukte, die mehr als einen Nutzen haben, also Versicherungsprodukte, die versichern, sind super. Da gibt es viele, die super sind. Aber die den doppelten Nutzen haben, sozusagen die versichern und gleichzeitig eine Vermögenskomponente haben, die sind meistens komplett sinnlos. Ja, meistens.
Das Einzige, wo du wirklich eine Überrendite machen kannst, ist, wenn du in Märkte investierst, die nicht transparent sind, die intransparent sind und die. Also das kann ein lokaler Immobilienmarkt sein und selbst da ist schon schwierig, ne, weil da sind eben auch gute Marktteilnehmer unterwegs. Das kann Private Equity sein, wenn du sagst, okay, da wird ein Unternehmen gegründet, du kennst das Team, die sind aber nicht am Public Market, haben keine IPO gemacht bis jetzt und auch da gibt es wieder gute Marktteilnehmer. Ja, also
und da gibt es auch die Hürde, da musst du nämlich professioneller Investor sein, da musst du über ein Vermögen von X verfügen, dann wirst du von 1000 Seiten geprüft. Also auch das, ja, ich sag mal so, ist nicht niedrigschwellig zugänglich. Also diese finanzielle Bildung, da hatten wir auch schon mal eine Folge zu gemacht. Das ist der Kurs, den ich am günstigsten von allen unseren Optikursen mache. Ich glaube, der kostet nur 99 € oder so. Und da habe ich 15 Einheiten, Lerneinheiten gemacht. Das sind 15 Stunden lang oder so, wo ich dann alles zusammengefasst habe, was ich weiß. Soll keine Werbung sein, soll nur sagen, das war das späteste Learning, was ich da hatte. Hat am Ende des Tages wahnsinnig viel Geld, immer kleine Beträge, aber über viele Jahre, wenn man so will, Jahrzehnte gekostet. Und hätte es damals mal vernünftige Geldmanagement-Themen auch schon in der Schule gegeben. Finanzielle Bildung meines Erachtens gehört in irgendein Pflichtkurs, vielleicht in die 11. Klasse oder 12. Klasse, vielleicht sogar in die 10., dass auch die Gesamtschulen davon profitieren, dann glaube ich, würde es uns allen sehr, sehr viel besser gehen, finanziell. Und wir würden nicht die Sparweltmeister in Deutschland sein, was ja gut ist, aber auf der anderen Seite entwickelt sich unser Geld ganz, ganz langsam weiter. Wir haben zwar den größten Versicherungskonzern der Welt gebildet, vielen Dank, haben wir hingekriegt, ne? Wir haben einen Weltkonzern, die Allianz, das ist der größte der Welt, aber es betreibt ja halt wenig Wertschöpfung in der breiten Bevölkerung, um die Renten zu stabilisieren, dass auch jetzt die Generation, die nach 1975 geboren sind, dass die auch, oder nach 1970 geboren sind, dass die auch sichere Renten haben. Das hat auf all das überhaupt nicht eingezahlt.
Ja, hast du absolut recht. Ja, sollen wir zum Schluss noch eine letzte Frage beantworten, die in den Chat reingekommen ist?
Ja, hau raus.
Bea hat in den Chat gefragt, ich bin 44 und überlege, mich selbstständig zu machen. Ich habe allerdings als Zahnärztin nur 2 Jahre Berufserfahrung. Macht das Sinn? Ist natürlich jetzt wenig Information für eine umfassende Beratung, aber ich bin mal gespannt, was du sagst. Also sie ist 44, offensichtlich hat sie erst mit 42 den Abschluss gemacht und fragt, ob sie sich jetzt selbstständig machen soll. Ich bin echt gespannt, was du sagst.
Also ich müsste ganz viele Thesen aufstellen, bevor ich was sage, weil man nicht mehr weiß.
Okay, ich stelle ein paar Zusatzthesen auf, die vielleicht ein paar Zusatzinfos liefern, wo wir nicht wissen, ob die richtig sind. Sie hat ihre Assistenzzahnarztzeit natürlich durch. Nach 2 Jahren im Beruf, würde ich sagen, ist sie prothetisch so einigermaßen fit. Also sagen wir mal, sie hat eine intensive Assistenzzeit hinter sich, konnte schon die eine oder andere CE-Arbeit machen, hat aber natürlich noch keine Spezialisierung in irgendeinem Bereich und ist gesund und hat mit der Bank schon gesprochen und würde den Kredit für die Übernahme einer 3- bis 4-Zimmer-Praxis bekommen und hat momentan ein nicht schlechtes Angebot vorliegen, wo man sagen würde, wenn du das jetzt geprüft hättest, wäre das durchaus fair. So, nehmen wir das mal so als Hypothese.
Das sind ja schon ganz viele Thesen. Also ein guter Punkt ist, glaube ich, den würde ich wirklich unterstellen, wer sich so spät noch für ein Zahnmedizinstudium entscheidet, der hat schon einen eisernen Willen. Ja, der weiß schon sehr genau, gerade als Frau, bei Mann ist es hin und wieder mal so, dass die sehr lange gebunden sind durch die Bundeswehr und haben ein Zahnmedizinstudium, haben vielleicht irgendwie dann als Feldarzt oder irgendwo anders gearbeitet und sind dann tatsächlich ohne viel praktische Arbeit, dann kommen sie dann in dem Alter dann raus. Aber bei einer Frau würde ich jetzt das nicht unterstellen. Das heißt, mit diesen Informationen einfach mal tendenziell würde ich sagen, die Chancen stehen nicht schlecht, weil ich einfach diesen eisernen Willen unterstelle, den diese Person ganz offenkundig hat, noch so spät Zahnmedizin studieren. Und ich gehe davon aus, dass diese Person, die Lea, vorher auch ZFA war, das heißt, dass sie sich sehr gut auskennt im zahnmedizinischen Bereich. Also ich würde sagen, feuerfrei. Wahrscheinlich ist das Kinderthema auch abgearbeitet.
Übernahme oder Greenfield?
Meines Erachtens, die Abkürzung ist dann Übernahme. Und das würde ich dann schon eher machen. Aber auch da, see above, das, was wir eingangs gesprochen haben, wenn das jetzt so eine richtige Powerfrau ist, die ganz klaren Willen hat, eisern in eine Richtung reinmarschiert, dann kann ihr das Stefan-Syndrom verfallen, dass sie dann da reingeht und alle fühlen sich überfordert. Also warum sollte man da nicht drauf achten? Also da würde ich dann schon so ein bisschen in mich reinhorchen und mich dann gut einzuschätzen wissen. Aber tendenziell, wenn jetzt in den letzten Jahren so schnell Anlauf genommen wurde, dann würde ich sagen, ist die nächste Abkürzung eine Übernahmepraxis, sich selber dann wahrscheinlich an die anpassen, gar nicht so viel anderes machen und dann über 2-3 Jahre sein Konzept durchzuziehen. Wenn man so adaptiv ist in so einem späteren Lernalter, dann sollte man das auch hinkriegen, aus meiner Sicht.
Also das wäre auch so grob mein Tipp. Selbstständigkeit, also ganz ehrlich, mit 44 zu denken, man ist zu alt für Selbstständigkeit, ist meines Erachtens kompletter Bullshit. Also wirklich kompletter Bullshit, weil du hast noch mindestens 20 Jahre und wenn du dich so spät noch entschieden hast, etwas Neues zu machen, wer hindert dich daran, das bis 68, 69, 70 zu machen?
Du kannst bis 80 arbeiten, wir müssen alle.
Ja,
Stefan,
genau.
Du wirst doch auch nicht vor 80 aufhören zu arbeiten. Du bist doch viel zu unruhig und ungeduldig. Wir werden immer arbeiten. Ich werde auch immer arbeiten.
Genau. Mal vor dem Hintergrund gesehen, dass die Medizin in eine ganz andere Richtung geht, wo wir wahrscheinlich viel, viel länger gesund leben werden. Und dementsprechend, Also aus wirtschaftlicher Sicht spricht für mich gar nichts dagegen. So, das zweite ist natürlich dann das Thema Sicherheitsbedürfnis. Das steigt ja mit dem Alter in der Regel etwas an. Das heißt, wenn du sagst, du bist jetzt auf der etwas, du willst dich selbstständig machen, willst aber nicht das volle 100% Risiko, wäre für mich auch eher die Übernahme das präferierte Modell, insofern du anpassungsfähig bist, wie Christian das gesagt hat, und dann so nach und nach das Konzept reinzuentwickeln, vielleicht erstmal Hand in Hand mit einem Übernehmer zu. Das dürfte eben auch besser funktionieren, weil der Gap eben nicht so groß ist. Ne? Wenn jetzt jemand mit 25 kommt und hat einen Übernehmer, der ist jetzt, keine Ahnung, 61, dann sind da fast 40 Jahre dazwischen. Du kommst jetzt rein, bist nur eine Generation davor. Wahrscheinlich wird es viel besser funktionieren, weil viele grundsätzliche Glaubenssätze natürlich auch generationstechnisch mitschwingen. Also von daher, und es gibt noch eine zweite Variante, zu überlegen, ob ich dann irgendwo einsteige in ein etwas größeres Konstrukt, weil du bringst dann vielleicht auch eine gewisse Ruhe mit rein, zu sagen, okay, Teil einer Gemeinschaftspraxis zu werden. Aber das musst du natürlich selber wissen. Aber das sind so die Optionen, die ich sehe. Aber auf keinen Fall sehe ich die Limitierung, aufgrund des Alters darüber nachzudenken, sich nicht selbstständig zu machen, wenn du das denn willst. Also das sehe ich halt null. Und ansonsten applizieren alle Dinge, die wir vorhin zu dem Thema einfach gesagt haben.
In Bezug auf das Alter eigentlich spricht, ist, dass zu dem Alter eine relativ geringe Behandlungserfahrung besteht. Das heißt, es wäre eher so, dass man darüber nachdenken sollte, wenn man noch nicht alles perfekt beherrscht, ob man dann nicht nochmal bis 46 wartet und sich dann niederlässt. Also ich bin total bei dir zu sagen, man kann sich auch mit 50 niederlassen. Also irgendwann wird es dann schwierig wegen den Banken, weil die dann Ärger machen, wenn man sagt, okay, ich muss jetzt mit 65 zurückzahlen oder so. Aber unabhängig davon sehe ich diesen Punkt dann nicht. Eher, was mich bei dir so ein bisschen, liebe Fragestellerin, ja fragend lässt, ist, bist du handwerklich so weit?
Genau. Gerade das Thema Prothetik, ne, das ist immer noch das, also eine Füllung und eine Endo kriegen die Leute nach 1-2 Jahren gut hin, wenn sie talentiert sind. Prothetik hat eine flachere Lernkurve. Du musst nicht alles in der Chirurgie, kannst du outsourcen. Prothetik, wenn du das nicht beherrschst, also ich rede gar nicht von Einzelkronen, ich rede jetzt von Kombiarbeiten, weil das ist am Ende der Renditetreiber deiner Praxis. Wenn du keine guten Teleskoparbeiten machst, wenn du keine guten großen Brückenversorgungen machst, wenn du vielleicht nicht schon mal eine Implantatprothetik gemacht hast, musst du diese Dinge komplett wegschicken. Das heißt, klar, das kann man sich auch noch on the go reinholen, aber hol es dir vorher von einem guten Mentor oder steig in eine Praxis ein, wo du eine Zeit lang mitarbeiten kannst, der dir dann eben genau diese Dinge noch zeigt, der dann aber froh ist, dass er seine Praxis abgeben kann. Ne, heutzutage sind wir ja eh in einem Käufermarkt und eventuell gibt's da ja einen coolen Match mit Mentor und dir. Du willst, er kann, er will abgeben, du willst übernehmen. Also da gibt's ganz, ganz viele Kombinationen, die eventuell funktionieren können.
In dem Sinne, Stefan, wir haben wieder mal überzogen und wollten eigentlich eher kürzer machen. Ich danke dir für deine Fehler. War ja super, dass du das mit Mutti erzählt hast. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ja, ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und eine tolle Juli-Ausgabe abfeuern können. Und euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir hoffen, dass euch auch diese Folge sehr viel Spaß gemacht hat. Schreibt uns doch mal.
Genau. Und lasst uns eine gute Rezension da auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr diesen wunderbaren Podcast hört. Uns macht Spaß. Und wenn euch auch das Ganze Spaß macht, dann zeigt uns das in Form einer kleinen Wertschätzung. Das würde uns sehr, sehr freuen. In dem Sinne, macht's gut und euch einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr das gehört habt.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.